Einen wunderbaren, schönen Tag wünsche ich dir und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode 2024, die allererste. Ich hatte schon eine aufgenommen gehabt, die ist leider in den Rauschen des Autofahrens untergegangen. Ich habe es echt nicht mit KI hinbekommen, außerdem sind alle Tools, die ich verwenden möchte, irgendwie ja, so mittelmäßig. Um irgendwie wirklich einen Podcast aufzunehmen, der beim Autofahren aufgenommen werden kann. Also dachte ich mir, okay, ich muss jetzt hier irgendwas ändern. Und da ich ja gerade hier auf meine Frau warte, die mein Babysitting ist und die Eltern ein bisschen Verspätung haben, habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt die Chance, um dir erstmal für das Jahr 2024 alles Gute zu wünschen. Viel Erfolg, viel Glück, viel Liebe, viel Disziplin, viel Durchhaltevermögen, viel Vermögen, Gesundheit natürlich, ganz, ganz wichtig, dass dein Job dir Spaß macht, dass du den erhalten kannst, dass du dein Ziel erreichst, dass du viele neue Erfahrungen sammelst, positive, dazulernst, dich weiterentwickelst und letztendlich ja, ein erfülltes Leben führst. Und Entschuldigung. Ja, das wünsche ich dir alles für das Jahr 2024. Zurückblickend war es 2023 durchwachsen. Es gab viele Herausforderungen bei mir. Die ganze Thematik mit den Trading, mit dem Geldverdienen über Online war so eigentlich nicht wirklich vom Erfolg gekrönt. Ich habe sehr viel Geld verloren an den Kryptos. Bei den Kryptos, durch das Traden. Aber ich denke, es hat jetzt auch irgendwie letztendlich doch irgendwann ein Ende gefunden. Und werde es einfach nur noch kaufen, langfristig halten und dann verkaufen. Ich habe da ein besseres Gefühl als letztes Jahr, zumindest was diese Abhängigkeit, diese Sucht, diese Probleme betrifft. Aber man kann sich ja, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig dagegen schützen. Man muss es nur wirklich aktiv angehen. Man muss es ja, für sich selber 100%ig auch, ich sag mal, umsetzen. Ja? Disziplin beibehalten. Aufrechterhalten, keine emotionalen Ausschwankungen haben und Nachhaltigkeit an den Tag legen und Langfristigkeit. Ja, es sind so die Themen, die mich letztes Jahr ziemlich sehr bewegt haben, die mich sehr angefressen hatten, die mich auch sehr unglücklich gemacht haben, ehrlich gesagt. Aber ja, so ist es. So muss man damit leben, muss man damit umgehen. Und naja, vielleicht war es ja auch für was Gutes da. Vielleicht habe ich ja dadurch wirklich jetzt für die Zukunft endlich was draus gelernt. Ansonsten, wie war das Jahr 2023 für dich? Ich finde einfach so Jahreswechsel eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Früher habe ich das immer gefeiert und mit Raketen und begossen und war am nächsten Tag. Ja, komatös, dann irgendwie aufgestanden, ins neue Jahr gewandert, sage ich schon, aufgestanden und geschlittert, ja. Aber es macht mich irgendwie nicht mehr so glücklich, dieses sich zusaufen und Party machen und so. Es ist auch nicht mehr notwendig, weil ich habe eigentlich alles, was ich mein Leben brauche und will jetzt noch Kinder haben, die Kinder dann großziehen. Ich habe jetzt einen Garten, ich habe meine Frau gefunden, hoffentlich die Frau meines Lebens. So wie es bisher aussieht, ist das alles super und ich bin glücklich, sie ist auch glücklich. Ich habe einen gut bezahlten Job, der mir Spaß macht. Ich habe den Garten, den ich aufbauen kann. Ich habe meine Freunde gefunden in Cottbus, ich habe meine Kollegen, mit denen ich mich super verstehe. Ich habe meine innere Zufriedenheit in gewisser Weise erlangt. bist halt auf diese Suchteffekte, die ich manchmal habe, die Suchtphasen, die ich kompensieren muss, die ich auflösen muss. Aber generell fühle ich mich doch sehr wohl in meiner Haut und bin sehr glücklich. Also warum soll ich jetzt noch groß feiern gehen? Ich bin nicht der Typ mehr, der sich jedes Wochenende zusaufen muss. Hin und wieder was trinken oder irgendwie mal auf 2-3 Bier gehen, ja, ist cool, aber ist jetzt auch nicht das, was ich jetzt unbedingt brauche. Und sagen, dass es sich im Rahmen hält, ist doch alles in Ordnung, ja. Genau. Also, das letzte Jahr war eigentlich ziemlich cool. Was meine Aktivitäten betraf, wir sind viel gereist, wir waren in Polen unterwegs, wir waren in Warschau, Krakau, wir waren in Posen, wir waren auch beim KZ Auschwitz, wir waren in Wien, haben eine Rundreise gemacht, das fand ich sehr anstrengend, hat aber auch echt Spaß gemacht. Dann sind wir nach Nigeria geflogen, jetzt im Dezember, das war auch super geil. Letzten Dezember hatten wir auch überhaupt geheiratet und da haben wir diese Reise von unseren Eltern geschenkt bekommen. Nigeria ist ein anderes Land, das kann man nicht mit Deutschland vergleichen. Man kann es einfach, was soll ich dazu sagen, das ist ein Land, was ohne Staat auskommt, wo die Leute, wo hier Deutschland noch Ordnung herrscht, wo Struktur noch herrscht, wo Rechtsstabilität herrscht, wo es Einkaufszentren gibt, wo Häuser stehen bleiben, gibt es das da einfach nicht. Das ist Nigeria, das ist chaotisches Miteinander. Die Polizei ist zwischendurch mal irgendwie nur auf den Straßen. Man sieht so viele Leute, es ist ein Gehupe und ein Chaos auf den Straßen. Überall stehen Stände, überall irgendwer möchte irgendwas verkaufen. Es ist ein riesengroßer Markt teilweise. Leute schlafen an der Straße, unter Brücken. Es herrscht da auch Armut, gar keine Frage. Es herrscht aber auch Reichtum dort. Es ist total durcheinander. Und die Straßen sind teilweise dermaßen unbefahrbar. Also solche Schlaglöcher, die kennst du eigentlich nur von Mondlandschaften, ja, oder von der Mondlandschaft. Es gibt dort ganz, ganz viel Korruption. Also jeder möchte irgendwie Kleingeld haben für das, dass du da nur parkst oder dass du da einkaufen gehst oder dass er dich nicht überfällt. So, manchmal auch das ist ein Druck so, ja. Wir waren ja, meine Eltern, ich und meine Frau waren ja da. Und wir Weiße waren ja gewisserweise wirklich dermaßen fremd dort, weil alles nur Neger sind, ja, also nicht abwertend. Afroamerikanische Nigerianer, ja, und unfassbar, wie viel Gutherzigkeit da auch irgendwie herrscht, ja. Die kommen alle miteinander zurecht, also ich habe wenig Streit gesehen, ein oder zwei Streits habe ich mal gesehen, aber ansonsten war das wirklich sehr harmonisch. Die sind da, auch im größten Chaos sind die freundlich gewesen. Die sind immer höflich zu dir gewesen. Also zu uns, die waren unglaublich liebevoll. Und auch die Familie von Ola, unglaublich herzensgute Menschen. Und also man hat sich wirklich total wohl gefühlt. Obwohl es natürlich auch da nicht unbedingt sicher ist, soweit ich das gehört habe. Also es ist nicht ein absolutes sicheres Land für Weiße, weil es wurden da auch schon welche verschleppt und auch wahrscheinlich ermordet. Und weil Nigeria hat jetzt auch in den letzten 3-4 Jahren eine extreme Inflation gesehen, also 400-500% für Lebensmittel, für Diesel, für Gasoil, also für everything eigentlich, also für extreme Inflation. Und das ist echt, es ist schon heftig für die Menschen dort, auch für die Eltern von meiner Frau, für Gichi und Ukichi und Violet, aber auch für die Geschwister. Es ist kein Land, wo ich sagen würde, da ist viel Hoffnung, dass die Regierung irgendwas macht, weil die Regierung ist korrupt, die existiert so gut wie gar nicht. Und wenn du selber irgendwie Hand anpacken möchtest, also habe ich mal gehört, also es gibt drei unterschiedliche Arten von, also nicht nur, die Infrastruktur ist einfach ausbaufähig, ist absolut marode. Niger ist ein unglaubliches reiches Land an Erdöl, an Rohstoffen, also Gold, Metalle, alle Arten, dann unglaublich viel fruchtbare Länder, Ländereien, Bereiche, wo viel Pflanzenwuchs ist, sehr viel Tierwelt noch da ist und dann natürlich die ganzen Reserven vor der Küste, Fischerei, die da ganz groß bedeutend auch für die Region ist, ist einfach durch Korruption sowas von heruntergewirtschaftet teilweise. Es gibt ja nachts nicht mal Straßenlaternen, die funktionieren. Also manche, ja, aber nicht alle. Dann nur Bereiche für die Staat, Parlament, für den Staat, Regierung, Staatsregierung, die werden ja irgendwie staatlich aufgearbeitet oder aufgefrischt. Die Straße zum Staatsge oder in dem Bereich, wo die Staatsregierung sagen, lebt und herrscht, die war richtig tipptopp, weil alle anderen sind teilweise sowas von runtergewirtschaftet oder auch gar nicht saniert oder was auch immer. Also das ist schon heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. Das ist ja, als würde der Staat da gar nicht regieren. Also würde es gar keinen Staat geben, der irgendwas macht. Ja, kann auch keine Steuern eintreiben. Habe ich jetzt auch in der Hinsicht nicht wirklich gehört, dass da wirklich viele Steuern eingetrieben werden, weil die Leute einfach im Existenzminimum leben. Teilweise. Aber auch, ja, die Bevölkerung ist einfach auch, sich das selber versorgen muss. Und da ist in Lagos zum Beispiel, das ist eine der größten afrikanischen Metropolen überhaupt, mit 20 Millionen Einwohnern. Ein so dicht besiedeltes Gebiet, wo absolut Chaos teilweise auf den Straßen herrscht, die Menschen untereinander sich auch anders verhalten, als wie zum Beispiel in River State, wo die Distanzen ein bisschen größer sind, ein bisschen schroff teilweise zugeht, aber auch irgendwie doch herzlich. Man muss sich das so vorstellen, dass auch die Häuser selber, die ja gar keinen richtigen Schutz brauchen vor Regen, also vor Regen ja, aber nicht vor Wintereinbrüchen oder so, relativ leicht gebaut sind. Also die Dächer vor allem. Und dass die ummauert sind. Also jede Wohngemeinschaft, sag ich mal so, oder Häusergemeinschaft ist stark ummauert. Mit Stacheldraht teilweise, mit Gates, also mit Türen oder Schlössern, Toren, ja, um sie einfach abzusichern gegen Raub, ja. Und ja, es ist ein anderes Land, wo wir hineingetaucht sind. Ich habe sowas in der Art erwartet. Ich habe ein paar Videos, Bilder aus Indien gesehen, hat so ähnliche Züge, aber irgendwie anders. Und ja, ich finde das schon sehr faszinierend, dass sie auch sehr christlich sind, sehr religiös sind und einfach auch stark bleiben, trotz ihrer miseren Lage teilweise. Und zumindest habe ich das aus meinem Umkreis, also von dem Umkreis von Ulo, so mitbekommen. Und wenn man so tiefer hineinschaut und nachfragt, dann ist es für alle schwierig dort. Also in Nigeria ist momentan wirklich eine extreme Inflation, es wird noch schlimmer werden. Es gibt eine viel zu hohe, krasse Korruption. Der Staat lässt ja alle im Stich. Und es wird auch in gewisser Weise in Zukunft keine Möglichkeiten geben, da zu intervenieren von außen. Du kannst nur in einem kleinen Bereich was machen, weil ich glaube, dass der Staat von den europäischen, amerikanischen und chinesischen Interessen sowas von korrumpiert ist, dass das auch in den, oder auch die staatlichen, ich sag mal, Institutionen so unterlaufen sind, dass da wenig Chancen ist für eine bessere geregelte Gesellschaft, ja. Daher versorgen sie sich selber, dass es ziemlich hart ist. Darum müssen sie freundlich zu den anderen sein, müssen ein angenehmes Verhältnis mit den Nachbarn und Kollegen und so weiter eingehen. Einfach aufgrund dessen, dass man, wenn man so eng zusammenlebt, dass man ein freundschaftliches Verhältnis hat und dass man da nicht irgendwie den Krieg von Zaun bricht. Was ich glaube, da keiner so wirklich möchte. Ja, es war atemberaubend, es war auch gewisserweise traurig, als wir in Makoko waren, in den größten, ich weiß nicht, ob das überhaupt der Welt ist, aber wo 200.000 Menschen wohnen, auf Wasser gebaute, ja, ich sag mal, Holzhütten leben die. Das Wasser oder das Meer direkt an Lagos dran, das ist letztendlich eine Kloake, es stinkt übelst. Überall ist Dreck, die Kinder, die Alten, alle scheißen und pissen ins Wasser rein. Es ist schwarz, dunkelschwarz, überall liegt Müll rum, es stinkt abartig. Und trotzdem habe ich noch nie in meinem ganzen Leben, und das ist wirklich das, was ich mich so, was ich so absolut faszinierend fand und auch schon, ja, wo ich einfach keine Worte dafür finden kann, weil es mich so nicht erschüttert hat, aber sondern so ein Lachen, so ein Lächeln auf mein Gesicht gebracht hat, ja. Die Kinder waren da so happy. Also ich habe noch nie so strahlende Kinderaugen gesehen wie dort. Die haben sich gefreut auf die Schule, als die Frau da mit dem Kanu darüber geschippert ist. Die sind da aufgesprungen, haben uns alle zugewunken. Die waren, also kein Kind, was irgendwie unglücklich aussah, obwohl diese Verhältnisse, ja, wie also einfach menschenunwürdig sind, sage ich mal so, ja. Also es ist wirklich menschenunwürdig. Das ist wirklich der größte Slum, oder Wasserslum der Welt. Und trotz allem haben die sich sowas von wohlgefühlt dort und waren trotzdem alles so mit Glücks erfüllt, ja. Und haben das Beste aus der Situation gemacht. Und gerade die Kinderaugen, das waren die mich am meisten berührt haben in dieser dunklen, unwürdigen Situation, haben mir diese Kinder Hoffnung gegeben, echt. Das ist so abgefahren, doch, das ist mir so hängen geblieben und hat mich fast zu Tränen gerührt. Und ich habe den Gestank trotz alles abwaschen, ich habe den auch 2 Tage später noch in der Nase gehabt. Das war so abartig, das kann man sich nicht vorstellen, als würdest du wirklich in der Kloake leben, ja. Es war nicht dieser Fäkalienstank, das war dieser Mischmasch, das war so stechend und bissig und aber dann irgendwie doch so. Ja, ich will gar nicht mal so sagen, süß, aber so leicht. Ja, vielleicht kann man wirklich süß dazu sagen. Das ist so ein ganz eigener Geruch gewesen. Und die Leute haben natürlich da gekocht, gebraten. Die haben Schulen da gehabt oder eine Schule zumindest. Die haben den Fisch also weiter außerhalb gefangen und dann da aufgehangen. Und also, das waren, ich sag mal, Erlebnisse, die mich mein Leben geprägt haben. Und ich weiß daher, wie unglaublich dankbar wir in Deutschland sein können über unsere Verhältnisse und wir danken es nicht. Ja? Wir haben auch eine sehr, sehr schwache Regierung. Wir haben extreme Probleme, extreme Herausforderungen in der Infrastruktur, in der Gesellschaft, in den sozialen, ökonomischen, ökologischen und auch wirtschaftlichen Bereichen. Doch man muss sich einfach nur mal vorstellen, was wäre, wenn das hier in Deutschland wäre. Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. Europa so ist so anders zu entwickeln, als wahrscheinlich unsere Urgroßväter es gedacht haben oder Väter uns das anvertraut haben. Es ist die eine Sache, wenn man es vergleicht mit diesen Verhältnissen in Lagos, in Makoko ganz speziell, in Nigeria oder in anderen afrikanischen Staaten, ich weiß in keinem anderen afrikanischen Staat leider nicht, noch nicht, vielleicht wird das ja nochmal. Dann muss man sich einfach nur Dankbarkeit an den Tisch legen und da täglich drauf schauen und das wirklich wahrhaftig leben. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich dieses Leben so verbringen kann und so gestalten kann, wie mir gegeben worden ist. Und ich werde auch mit die Familie da weiter unterstützen. Ich werde auf jeden Fall auch die Schule Makoko unterstützen, finanziell. Ich habe gesehen, was Elend ist. Ich habe gesehen, was wirklich menschenunwürdig ist. Und trotzdem machen die Menschen das Beste draus. Und das ist das, was mir persönlich einfach zeigt, wie stark wir alle sind, ja? Wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass dieses Leben besser wird. Und ich meine, im Rahmen seiner Möglichkeiten, Rahmen deren Möglichkeiten, die einem gegeben worden sind. Und man kann sein Leben verändern, man kann das Leben vieler anderer Menschen verändern. Ich habe diesen Podcast angefangen, nicht nur um mich selber zu verändern, sondern auch Menschen zu zeigen, man kann aus jeder Situation das Beste machen und auch gewisserweise Vorzüge für sich schaffen, die andere auch bereichern. Und ich fand Nigeria so faszinierend, so hammermäßig, dass sie wirklich noch dazu ein YouTube-Video machen muss. Ich habe jetzt Bilder noch nicht komplett alle zusammengesammelt. Meine Eltern müssen noch hochladen. Ulu muss auch noch hochladen. Ich habe meinen Teil schon hochgeladen. Und dann will ich euch das wirklich mal ein YouTube-Video zusammenstellen. Ich fand einfach diese Art da zu leben. Wir in Deutschland würden mit untergehen. Also, es ist eine andere Welt. Wir können damit nicht umgehen. Wir Deutschen können nicht damit umgehen. Wir können diese Art von Zusammenleben nicht schaffen, wenn wir nicht unsere Werte transformieren, wenn wir nicht unsere Einstellung zu gewissen Dingen ändern, wenn wir nicht mehr Dankbarkeit im Alltag zeigen und uns nicht alles gleichgültig wäre, ja. Das ist so ein Punkt, wo ich dann wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, wo es kalt war und Nigeria hatte jetzt 30, 40 Grad, 30 Grad sowas, schön warm, angenehm warm. Es ist jetzt ein bisschen Wintereinbruch, 25 Grad. Es ist jetzt nicht richtig heiß wie im Sommer, so bei 40 Grad, sondern 25, 30 Grad sowas. Unglaublich angenehm. Wasser kannst du auch nicht aus den. Solltest du wirklich auch nicht aus der Leitung trinken, sondern Wasser sollte man aus dem Plastikflaschen trinken oder an den großen Wasserflaschen Container oder Wassercontainern trinken, weil einfach ja. Es ist halt nicht absolut rein und es sind halt auch da wir unterwegs Bakterien, die nicht gerade sehr gesundheitsfördernd sind. Ja. Wir hatten auch mal Durchfall. Vielleicht lag es am Essen, vielleicht lag es auch am Anfang am Wasser, vielleicht lag es einfach generell an der Hitze. Vielleicht ist es die Kombination von allen. Also man kann sehr schnell sich das einfangen. Und trotzdem haben wir gut gegessen. Trotzdem habe ich mich super ernährt und war super glücklich, dass ich bei Ulis Familie so herzlich aufgenommen worden bin. Und wir werden auf jeden Fall wieder zurückfliegen. Wir werden hoffentlich das nächste Mal mit dem Kind kommen. Und ich muss sagen, Hut ab für diesen Eltern, Hut ab für diese Familie, dass die trotz dieser widrigen Umstände so tolle Kinder aufgezogen haben. Also, wenn ich mir hier anschaue, dass die Kinder teilweise ihre Eltern schlagen oder dass die Eltern die Kinder schlagen oder, also, nicht alle, ich will es nicht pauschalisieren, aber es gibt halt so Fälle, die wahrscheinlich auch in Nigeria auch gibt, wo die wahrscheinlich unter den Tisch gekehrt werden, weil es dann nicht wirklich eine öffentliche Zeitung gibt oder so. Das kann man auch gar nicht im Verhältnis sehen, nur ich meine, was ist denn das für ein Leben, wenn man hier noch halbwegs in Deutschland gut leben kann, auch mit Hartz IV, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn man all diese schwierigen Situationen vorfindet teilweise. Und trotzdem ist das doch kein Leben, was man mit Lagos vergleichen kann. Es ist doch kein Leben, was schlecht ist. Es ist doch kein Leben, wo jeder irgendwie hungern muss oder verhungert oder wo er tagtäglich um sein Lebensmittel betteln muss oder beziehungsweise beten muss, dass er den nächsten Tag irgendwie genügend Essen bekommt. Es ist ein hartes Leben dort in Nigeria. Es ist echt ein hartes Leben. Und es ist nicht nur in da ein hartes Leben, es wird auch in anderen afrikanischen Staaten hart sein. Weil die Korruption herrscht, weil die Inflation herrscht, weil es wenig Geld gibt, was in den Umlauf kommt. Weil es keine Arbeit gibt, weil es einfach schwierig ist, auch da richtig Fuß zu fassen, beziehungsweise die Schulbildung, die Ulo und ihre Geschwister erhalten haben, war eine extrem gute. Und ja, da muss ich einfach sagen, okay, vielleicht ist wirklich eine Sache ganz, ganz wichtig. Man muss sich das mal vor Augen führen, wie groß diese Unterschiede auf dieser Welt sind. Gesellschaftlich, ökonomisch, ökologisch, finanziell. Vielleicht sogar auch moralisch, aber vor allem auch gesellschaftlich. Und das meine ich in sozialen Kulturen, ich meine das in den Werten, die man kommuniziert und vorlebt, in der Art und Weise, wie Lösungen gefunden werden und auch die rechtlichen, gesetzlichen Vorschriften. Ne? Weil da gibt es keine Regierung wirklich. Es gibt da keine Staatsgewalt, Polizei, die wirklich durchsetzt. Es gibt da vielleicht auch Militär und Polizei, aber die ist nicht so. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die so mächtig sind. Weil, oder der Eindruck war nicht so, dass sie so prägnant sind. Ja? Aber vielleicht liegt es auch daran, dass diese Kultur schnelllebig, hochdynamisch ist, aber auch es eine unglaublich hohe Population ist, also unglaublich viele Menschen sind. War nur mein Eindruck. Ich kann mich da täuschen, aber das kann ich jetzt wirklich nicht von diesem Augenblick anders benennen, als so wie es ist und so also wie ich es sehe halt, ja. Und all in diesem Rahmen ist noch das Christliche, das Religiöse dabei. Dieses Feiern, Gott feiern, den Kirchengang feiern, dieses Beten, die starke Verbundenheit zu dem christlichen Glauben. In irgendeiner Form kenne ich das. Und muss auch sagen, es ist schön, Nur in einer anderen Sicht muss ich auch wieder sagen, war es für mich auch gewisserweise too much. Also noch zu viel. Weil ich habe einen anderen Glauben. Ich glaube nicht direkt an den Heiland, der kommt und uns rettet oder der da war und uns rettet, sondern ich glaube an die Selbstverantwortung, ich glaube an das Gute im Menschen, ich glaube an Schicksal, an Fügung, an Verbundenheit. Ich glaube auch an die Natur irgendwie, ja. Vielleicht gibt es sowas wie Karma, nur Glaube ist ja auch so, man hat ein Bild im Kopf, was kann man umsetzen. Also Selbstverantwortung. Ich glaube auch an die Selbstverantwortung. Und ich glaube auch an die eigene Stärke. Menschliche Stärke. Ich meine mentale Stärke. Geistige, körperliche vielleicht auch. Aber ich glaube vor allem auch daran, dass wir aufeinander, füreinander und miteinander aufpassen müssen, füreinander da sein müssen und in gewisser Weise uns auch lieben müssen, trotz aller widrigen Umstände oder trotz dem, dass man manche Menschen vielleicht nicht so sehr mag wie andere. Und das ist auch ganz normal und ganz okay. Nur ist die Frage, wie man selber damit umgeht. Ich glaube auch an die Zukunft der Menschheit. Nur in einer anderen Dimension, wie es vielleicht andere sehen. Die Welt steht vor riesengroßen Problemen. Wir haben eine Klimakrise, die zwar noch nicht prägnant ist. Wir sehen aber Veränderungen, klimatische Veränderungen in Europa, auf der Welt, die nachfolgende Generation betreffen werden und stärker betreffen werden, als sie aktuell uns betreffen. Wir sehen eine Inflation auf uns zurasen, die nie wieder eingeholt werden kann, weil einfach das Geldsystem dafür nicht geschaffen ist. Ich sehe eine unglaubliche Überpopulation dieser Welt, die natürlich alle Ressourcen benötigt, um sich selber einerseits zu versorgen, aber auch andererseits die Kinder, die Nachkommen zu versorgen. Da wird es eine ganz große Problematik geben. Was natürlich einhergeht, ist auch natürlich die unterschiedlichen Regierungen, die Machtapparate dieser Welt, USA, China, Russland, Afrika, Indien, teilweise Südamerika, Europa, ja, dass da einfach Kulturen aufeinandertreffen, die vielleicht teilweise miteinander verschmelzen, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Deutschland ist eine Art, also wir steuern ja momentan ja auf eine Rezession zu, wir sind in der Rezession, wir steuern auf eine Depression zu in Europa, in Deutschland. Wir stehen vor riesengroßen Problemen in allen Richtungen. Und wenn sowas wie Nigeria herrscht, dass wir keinen Staat mehr haben, der irgendwie uns unterstützt, der gewisserweise Investitionen tätig machen lassen und Subventionen und so weiter. Und wir hier ein absolutes Chaos haben, weil der Staat komplett versagt hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir damit so gut zurechtkommen wie in afrikanischen Staaten, weil die es einfach schon gewohnt waren oder gewohnt sind. Also da werden wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten unglaublich große Herausforderungen stemmen müssen, als Bevölkerung, als Volk, als auch in allen Bereichen, ja, Ärzte, Doktoren, natürlich Bauern, die jetzt nächsten Montag auf die Straße gehen, die Klimakleber, die sich da vielleicht festschnallen und sich auf die Straße tackern. Was wollt ihr damit bezwecken? Ich frage mich. Demonstration ist wichtig. Darauf aufmerksam zu machen ist wichtig. Und kann ich auch sehr gut nachvollziehen und ist auch akzeptabel, solange nichts oder niemand dabei beschädigt wird. Und das ist wirklich das, was mich zur Weißglut bringt, was mich wirklich auch wirklich entsetzt. Wie kann man so ein Wahrzeichen Berlins, Wahrzeichen Deutschlands, ja, dieses Monument der Geschichte, wie kann man sowas verschandeln? Das ist mir einfach unerklärlich, ja. Hinter Siegessäule dann. Nee, das ist für mich einfach unerklärlich, wie man in Brandenburger Tor, Brandenburger, nee, wie heißt das? Berliner Tor. Brandenburger Tor, glaube ich, oder? So verschandelt. Es ist mir einfach unerklärlich. Es ist das, wo ich sage, die Generation ist einfach verkorkst. Wie kann man sowas zulassen? Ja? Und das ist so, ja, das ist die Extreme. Das ist wieder diese absolute Spätdekadenz, so auf den Trümmern der Geschichte alles abzureißen, was man Wert hatte, beziehungsweise Wert haben muss und auch in Wert erhalten bleiben sollte, ja. Und sowas kann ich mir zum Beispiel in Nigeria nicht vorstellen, weil die einfach solche Werte nicht leben, solche Praktiken auch nicht wirklich leben, weil die kämpfen um ihr Überleben, die kämpfen nicht um irgendwelche Ideologien oder irgendwelche Moralvorstellungen oder irgendwelche Weltenwandelsituationen, ja, oder irgendwelche gegen irgendwelche Regierungsapparate. Nein, die gehen tagtäglich ein und aus in die Geschäfte rein oder auf die Straße, um ihr Lebensunterhalt zu versorgen. Und das ist so was Deutschland irgendwie verlernt hat, diese Schaffenskraft, diese Manneskraft, diese auch Frauenkraft, dieses ich mache und schaffe was und darum bin ich stolz und nicht ich zerstöre was und bin darauf stolz. Das ist dekadent, das ist absolut, worüber ich mich schon seit längerem immer wieder aufregen muss, weil ich finde es einfach, vorher habe ich da auch nicht viel Wert drauf gegeben, aber mittlerweile sage ich wirklich so, das hat Geschichte, das hat Kultur. Warum zerstört man unsere Kultur? Wenn gerade durch diese Kultur so viel entstanden ist, so viel, ich sag mal, Stabilität in dieses Land gekommen ist, so viel Sicherheit, so viel Rechtsstaatlichkeit, so viel ich sag mal Rechtsstabilität, ja, als auch Gewaltenteilung und so weiter, was in anderen Ländern komplett mit den Füßen getreten worden ist, wie man es halt aus Filmen kennt oder sonst irgendwo, ja, und dass man auf diesem Moment dieser Geschichte dann eine Party macht und alles abreißen möchte, finde ich irgendwie ziemlich moralisch verwerflich, aber auch absolut unnötig und nicht zielführend, ja, für eine Gesellschaft, die sich weiterentwickeln möchte. Vielleicht ist es auch Langeweile, vielleicht ist es ja auch gewisserweise Dummheit, vielleicht ist es auch gewisserweise Naivität, vielleicht kommt dazu einfach auch, ich muss das umsetzen, ich muss ein Zeichen setzen, ich muss jetzt hier Apostel spielen, wie auch immer. In Nigeria können sich die Leute das nicht leisten. Es gibt dafür keine Zeit. Und es gibt auch für keinen Grund. Ja, und diese Diskrepanz, die stößt mir ja dadurch ziemlich krass auf, weil ich halt an die andere Seite gesehen habe, weil das sind Millionen Menschen, die irgendwie miteinander zurechtkommen, die miteinander auskommen müssen, die voneinander profitieren dürfen und müssen und die nicht irgendwie auf den Vorahnen herumtrampeln oder den das Geschaffene von den Vorahnen herumtrampeln und Das zugrunde richten. Nein, die versuchen aus ihrer Situation das Beste zu machen und auch das wertzuschätzen. Ja? Also die Wertschätzung, die kann teilweise hier in Europa, in Deutschland zugrunde gehen, wenn man nicht darauf achtet. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie du deine Kinder erziehst. Was auch in den aktuellen Schulen abgeht. Ich bin ja da ziemlich in einem Gespräch mit einem Freund von mir, meinem Rugby-Kollegen. Der ist ja Schullehrer und seine Freundin ja auch. Sie hat jetzt eine Klasse, die da müsste noch ein Pädagoge drin sein, ein Sozialarbeiter drin sein, ja. 25 Förderschulen, reife Kinder, davon 3 noch geistig zurückgeblieben oder ich sag mal behindert. Das ist hart und wir können froh sein, dass wir sowas haben und natürlich ist das unglaublich anstrengend, unglaublich nervig, unglaublich frustrierend, unglaublich schmerzhaft auch. Und trotzdem haben wir diese Möglichkeiten in Deutschland, sich da in allen Bereichen, wo man sich weiterbilden möchte, sich weiterzubilden. Und das ist in Lagos oder in Nigeria nicht automatisch geschaffen oder in Port Harcourt. Also, und das ist staatlich gefördert. Ja, natürlich, wir haben Krisen und es wird immer schwieriger und wir haben viele Ausländer und ich verstehe auch nicht alle Deutsch und das ist alles, wir haben viele Flüchtlinge, wir nehmen Flüchtlinge auf, ja, und wir sollten das schaffen und so weiter, ja, ich verstehe das schon, alle die Thematik und all die Zusammenhänge sind sehr, sehr, sehr komplex und auch sehr, sehr schwierig zu differenzieren. Trotzdem ist es doch unsere Pflicht, in einer Gesellschaft auch mit solchen Problemen zurechtzukommen und wenn jeder nur einen Teil dazu beitragen kann, egal in welcher Art und Weise, dann ist uns doch schon geholfen. Schon ein bisschen. Das heißt nicht, die Probleme weg sind. Das heißt nicht, dass man das aus dem Leben verbannt, diese Probleme, oder ignoriert oder sonst irgendwie. Nein, das heißt doch nur eins, dass man versucht, Lösungen zu finden. In dem Rahmen, wie man es machen kann. Das macht zum Beispiel machen die ganzen Nigerianer in Lagos oder in Riverstate oder in Abia auch. Die kommen mit Boko Haram im Norden zurecht, die kommen im Süden mit Überschwemmungen zurecht, die kommen im Süden mit der Überbevölkerung zurecht, mit Armut. Ja, es ist da definitiv nichts mehr so viel zu glänzen. Und wir waren an Stellen, wo sich sogar die Einheimischen hingetraut haben, weil es gefährlich ist. Ja, und ich habe auch ehrlich gesagt gehabt, manchmal ein ungutes Gefühl gehabt. Trotzdem haben wir da viele Sachen gesehen und sehr viel Müll, sehr viel Dreck. Und es ist so frustrierend zu sehen, dass andere Welten darauf einfach einen Scheiß geben, weil sie es nicht können. Weil die einfach es nie anders können, weil sie keine Zeit dafür haben, das aufzuräumen, weil sie dafür keine Energie haben, weil sie kein Geld haben und weil sie ihr Lebensunterhalt sich um ihren Lebensunterhalt kümmern müssen. Und es ist die eine Sache, wie wir mit unserer Umwelt oder mit unserer Welt generell umgehen. Es ist die andere Sache, vor allem wie man darüber denkt. Ganz ehrlich. Und meine Gedanken hinsichtlich dessen haben sich geändert. Haben sich insofern geändert, dass ich das nicht verändern kann, dass ich die Welt nicht retten kann, dass ich nur in meinem Rahmen, meine Möglichkeiten ein besseres Leben für die Menschen ermöglichen kann, die ich kennenlerne, die ich sehe, die ich liebe, die ich wertschätze, aber auch Fremde, denen ich begegne. Und vielleicht ist das ein Zeichen für 2024, dass wir da alle ein bisschen mehr auf uns achten sollten, auf die anderen, für die Mitmenschen, dass wir in unseren Möglichkeiten, in unserem Potenzial, was auch in uns haben, den Menschen einfach Hilfe anbieten und sie unterstützen, so gut wir können. Genau, kommen wir zum Jahr 2024. Ich war jetzt ein bisschen abgesunken in Nigeria. Ich habe mir viele Ziele für 2024 vorgenommen. Ich habe keine Neujahrsvorsätze, weil ich halte davon nichts, weil das sinkt dann relativ schnell wieder ins Niemandsland rein. Und wir haben da absolute Zeiten. Also das ist einfach ein Punkt, wo ich immer wieder feststelle, ja, ich setze mir Ziele, ich halte sie teilweise ein, ich halte sie teilweise nicht ein. Mein Erfolgstagebuch schreibe ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr, weil ich meine Ziele immer im Kopf habe. Meinen langfristigen größeren Zielen ist aber vielleicht ganz gut, wenn ich das wieder mache. Ich fand es auch ein bisschen zu, ich sag mal, ich lebe jetzt viel lieber, als dass ich mich jetzt irgendwie einzwängen lasse. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ein bisschen Zwang, eigenen aufgesetzten Zwang, zu mehr Disziplin führt. Und durch diese mehr Disziplin erreicht man mehr. Man ist aber auch umso erschöpfter, weil man dann immer wieder persönlich an Grenzen stößt, wenn es langweilig wird, wenn es Zeit raubt, wenn es Energie kostet. Und trotzdem habe ich das Gefühl, vielleicht sollte ich meine Erfolgstagebücher wieder mal anfangen, monatlich zumindest, nicht wöchentlich. Früher habe ich es ja tagtäglich gemacht. Das war viel zu heftig, es war viel zu viel, es war viel zu viel Aufwand. Es war viel zu wenig Zeit für andere Dinge. Und trotzdem sage ich, ja, schreiben hilft unglaublich. Ich schreibe immer noch auf der Arbeit, ich schreibe immer wieder kleine Zettel auf, was ich machen möchte. Auch für meine Webseite, auch für meinen Online-Kurs, auch für YouTube. Ich schreibe es mir immer wieder trotzdem auf und ich muss sagen, es hilft, ja. Also Neujahrsvorsätze sind das eine. Die andere Sache ist, schreibe deine Ziele auf und manifestiere sie, visualisiere sie und dann kommen die Umsetzung, weil nur in der Umsetzung geschieht es. Du kannst schwache Tage haben, du kannst dich erholen, du kannst auch mal Pausen machen, du kannst dich auch mal einfach gehen lassen, du kannst mal deine Freizeit genießen. Ja, gehört alles dazu. Wir sind Menschen. Wir haben die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was wir machen wollen. Größtenteils. Und trotzdem sage ich, ja, wenn man sich selber zu etwas zwängt, um etwas umzusetzen, da muss man in die Handeln kommen und ins Handeln kommt man dadurch am besten, indem man es aufschreibt, indem man ganz klar sich das vornimmt, Zeiten setzt, visualisiert, terminiert und ja, Lösungen findet. Und in dem Sinne denke ich mal, ist das, was ich dir mitgeben möchte für 2024. Neujahresvorsätze heißt, ich setze mir neue Vorsätze fürs neue Jahr. Aber es sind nicht konkrete Ziele, es sind nicht konkrete Angaben, es ist nicht konkret festgehalten, was du machen möchtest. Also schreib dir das für 2024 eine Zielsetzungsliste. Und dann arbeite dran. Dann komm ins Handeln. Dann geh einfach die Schritte, die dafür notwendig sind. Stelle Fragen, komm ins Handeln und ja, lerne dazu, wachse dadurch und gewinne neue Erfahrungen, neue Kenntnisse, neue Freundschaften. Erlange dadurch mehr Geld, mehr Vermögen, lerne deine Traumbeziehung kennen, deinen Traumpartner oder hab einfach Spaß mit anderen Gleichgesinnten, ja. Und du wirst feststellen, dass dein Leben erfüllter ist. Dass dein Leben 2024 einfach erfüllter ist, weil du hast dann diesen Moment genossen. Und wenn ich 2000 auf 2023 zurückschaue, habe ich auch gelebt. Mit all meinen Emotionen, mit all meinen Gedanken, all meinen Schaffen und mein Tun, mit all meinen Faulenzen, mit all meinen Sorgen und Hoffnungen und auch Glauben und Wünschen. Und ich sag dir eins, als Zuhörer, es gibt nichts Schöneres auf dieser Erde, als ein erfülltes Leben zu führen, mit voller Inbrunst und ja, sein wahres Wesen nach außen zu zeigen und nicht das, was man verbirgt, nicht das, was man nicht wirklich ist, nicht das, was man wirklich leben möchte, nicht der oder diejenige zu sein, die man sein möchte. Und es ist ein langer Prozess gewesen. Es war ein unglaublich schwerer Prozess. Es hat mich unglaublich tief in meinen einzelnen Gliedmaßen erschüttert, als ich erkannt habe, dass ich selbst verantwortlich für mein Leben bin und auch dafür verantwortlich bin, was ich aus meinem Leben mache und welche Chancen ich nutze und welche Chancen ich gehen lasse und warum ich auf dieser Erde bin. Und ich habe ganz klare Ziele für 2024. Ich will mit Ulo ein Kind zeugen. Ich möchte meinen Garten hübsch machen, so dass man da eine schöne Terrasse hat, dass man am Ende im Herbst dann viele Pflanzen, viel Gemüse ernten kann, Obst ernten kann. Ich möchte 10 Kilo abnehmen. Ich möchte regelmäßig wieder zum Training gehen, Krafttraining gehen, jede Woche zumindest 1 bis 2 Mal wirklich durchziehen. Ich will meine Webseite veröffentlichen, meinen Online-Kurs veröffentlichen. Ich möchte auf dieser Webseite alle Verlinkungen schaffen. Ich möchte den Online-Kurs wirklich auch so veröffentlichen, dass man ihn über meine Webseite kaufen kann. Ich möchte meine 200 Abonnenten auf YouTube erreichen. Ich möchte auf jeden Fall meinen Podcast regelmäßig weitermachen, eine bessere Tonqualität automatisch an den Tag legen, vielleicht beim Fleischschneiden oder einfach, wenn ich irgendwie im Auto sitze und vielleicht auf meine Frau warte, so wie jetzt, aber nicht mal beim Autofahren, wo man mich nicht mal gescheit hören kann. Ich will da einfach qualitativ besser ableben. Besser nicht ableben, sondern besser. Wie kommt man dazu? Besser abliefern, ja, genau. Gott, das war jetzt gerade schwer. Abliefern und natürlich möchte ich einfach auch, dass wir gemeinsam als Community enger zusammenwachsen, dass ich euch da helfen kann. Und trotzdem in den Kryptos ordentlich viel Geld mache. Und wenn das jetzt nicht dieses Jahr wird, dann wird es vielleicht nächstes Jahr. Ich werde auch definitiv geht mein Kredit neu aufstocken und dann investieren. Ich will mit dem Traden aufhören. Ich will dieses Traden komplett sein lassen. Beziehungsweise nur Trades eingehen, wo ich wirklich weiß, ich habe die sachlich richtig differenziert. Nicht emotional, was gar nicht so einfach ist. Und ich will eine Sache vor allem noch. Ich möchte mit dieser Beziehung, die ich habe, ein glückliches Leben führen. In dem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute für 2024. Ein erfolgreiches und glückliches Jahr. Und in dem Sinne, unfollow me, entfaltet was ich. Werde glücklich und erfolgreich in allen Lebensbereichen. Ciao.